Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich.
Heute im Gespräch Timothy Oesch und Nevin Hamann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Rotfunk, dem Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Studio darf ich Timothy Oesch begrüßen.
Hallo.
Ihr kennt ihn vielleicht schon, also zumindest er ist eigentlich immer Teil dieser Folgen. Man hört ihn im Normalfall einfach nicht.
Heute im Studio.
Genau, heute im Studio und er darf auch mal etwas sagen. Aber trotzdem, stellst du dich am besten ganz schnell vor. Wer bist du? Was machst du in deinem Leben? Wieso bist du hier?
Mein Name ist Timothy Oesch. Ich bin Vorstandsmitglied der Juso Zürich Unterland und auch in meiner SP-Sektion tätig. Aktuell studiere ich Politikwissenschaften, arbeite als Grafiker und Webdesigner und mache gerade noch Zivildienst. Und warum bin ich hier? Ja, mich interessiert die 99%-Initiative als User-Mitglied natürlich selbstverständlich sehr. Und ich finde irgendwie, es gibt noch ein Thema, das wir ein bisschen in dieser Folge beleuchten könnten, nämlich das Thema Hegemonie und wie sie einen Einfluss darauf hat auf unsere Abstimmungen, auf unser Leben, auf unsere Welt. Ja, mal schauen, zu was wir kommen heute.
Du hast schon gesagt, worauf wir hinaus wollen, aber beginnen wir beim Anfang. Kannst du nochmal schnell abreißen, was will die 99%-Initiative?
Die 99%-Initiative möchte das Kapitaleinkommen, also Einkommen, das man bekommt, weil man schon Geld hat, stärker besteuert werden als Arbeitseinkommen. Soll heißen, zum Beispiel Dividenden oder Zinsen oder einfach Leute, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, sollen mehr zahlen als Menschen, die effektiv für ihr Geld arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Mensch, sagen wir, 150.000 Schweizer Franken Kapitaleinkommen hat, dann werden die ersten 100.000, oder unser Ziel ist es, die ersten 100.000, mal schauen, was das Parlament daraus macht, der Freibetrag, dass die ersten 100.000 Franken normal besteuert werden. Und die nächsten, also einfach alles darüber, in diesem Fall 50.000 Franken, mit eineinhalbfach steuerbar sind. Das heißt, dieser Mensch hat nachher nicht 150.000 Franken steuerbares Einkommen, sondern 175.000 Franken. Also die ersten 100.000 normal, die nächsten 50.000 eineinhalb sind 175.000. Das wollen wir, weil in den letzten, in der Vergangenheit hat die aktuelle Besteuerung dazu geführt, dass immer mehr Kapital in einer immer kleineren Gruppe angesammelt wird. Also immer weniger Menschen besitzen immer mehr. Erst gab vor kurzem hat irgendwie eine, sie haben sie Ungleichheitsforscherin im Tagesanzeiger, ein Interview gegeben und da hat sie geschrieben, dass die obersten 0,01%, also die obersten 0,1 Promille, das sind wohlbemerkt 800 Schweizerinnen, dass die dass die 12%, 10-12% vom gesamten Vermögen in der Schweiz besitzen. Das ist einfach eine krasse Zahl, weil das führt einfach dazu, dass immer weniger Leute immer mehr besitzen und eigentlich die Leute, die effektiv für ihr Geld arbeiten, immer weniger Löhne bekommen, immer schlechtere Sozialleistungen beziehen können und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir mit dieser Initiative angehen möchten.
Okay, aber aus einer nicht technischen Sicht, was will die Initiative sozusagen angreifen?
Die Initiative möchte eigentlich die grundsätzlich das oder so das Verständnis, dass Menschen, die halt viel Geld haben und drum auch viel Geld bekommen, dass die dafür gearbeitet haben und dass das richtig ist und dass einfach eben zum Beispiel so Dinge wie man nennt es die Dividendenbesteuerung. Aktuell sind Dividenden nur sozusagen zu 60% steuerbar. Und das ist einfach ein Ergebnis von diesem Verständnis, dass Menschen, die halt eben Geld bekommen, weil sie schon Geld haben, die haben ja irgendwann für ihr Geld gearbeitet und das ist richtig so, dass sie das bekommen. Und unserer Ansicht nach, dieses Missverständnis von den Besitzverhältnissen in unserem Land, das möchten wir angreifen. Es geht nicht nur darum, dass wir, keine Ahnung, neidisch sind, dass jetzt die Familie Blocher so viel Geld bekommt, weil sie, keine Ahnung, mal die Ems-Chemie gekauft hat oder so, sondern es geht effektiv darum, dass wir so dieses Verständnis von den Besitzverhältnissen in unserem Land ein bisschen auf den Kopf stellen wollen.
Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zur 99% Initiative mit Ronja. Und dort hat sie die Argumente der Gegenseite auseinandergenommen. Und diese Folge ist schon ein Weilchen her, weil die Gegenwehr kam sehr, sehr früh und sehr, sehr heftig und es steckt sehr, sehr viel Geld darin. Wieso?
Ich glaube, diese starke und frühe, du hast es gesagt, wirklich früh, also irgendwie vor schon 2 Monaten kamen die ersten wirklich großen Werbungen auf sozialen Medien und so, ist so ein Ausdruck davon, dass wir mit unserem Anliegen eigentlich etwas, einen Nerv getroffen haben, kann ich glaube sagen. Meines Erachtens, und ich glaube, es ist auch das Verständnis von vielen Leuten, sind die Forderungen im Kern, also wirklich die Kernforderungen, die wir stellen, nämlich die Besitzverhältnisse, wie sie jetzt sind, dass ganz wenig Menschen ganz viel besitzen, das ist ein Problem und das möchten wir angreifen. Und ich glaube, die GegnerInnen haben gesehen, okay, die Juso hat es geschafft, ein Thema aufzugreifen, das die Leute bewegt und dass die Leute eigentlich was machen möchten dagegen. Und drum sind sie schon so früh irgendwie auf die Barrikaden gegangen. Mit total wirren Argumenten teils, also wirklich wirr. Von wegen, ich glaube, es ist einmal...
Einmal, die letzte Folge dazu hören.
Ja, aber einmal in der Woche lese ich wieder einen Tweet von André Silberschmidt, der behauptet, ja, wenn man eben mal eine AG gegründet hat, as one does, ich habe noch nie in meinem Leben eine AG gegründet, und dann nach 5 oder 10 Jahren mal irgendwie extrem viel Arbeit drin investiert hat und nachher kommt der Staat und will einem das ganze Geld wieder wegnehmen. Also es ist einfach, es wirkt wirklich, als wären sie paranoid, als würden wir ihnen jetzt dann alles wegnehmen wollen, für das sie so hart gearbeitet haben. Oder ja, also es ist, oder die Argumente von wegen, ja, dass dann irgendwie Leute, die Häuser besitzen, nachher ihren Eigenmietwert 1,5-fach besteuern müssen, was Bullshit ist, weil einerseits hat niemand einen Eigenmietwert, der jedes Jahr ein Einkommen von mehr als 100.000 Franken generiert. Und andererseits ist meines Wissens der Eigenmietwert auch nicht ein direktes Kapitaleinkommen. Also es sind wirklich einfach...
Vielleicht schnell, was ist ein Eigenmietwert?
Ja, also wenn du ein Haus besitzt und nachher keine Miete mehr zahlen musst, weil du es besitzt und nicht eine Miete zahlst, dann wird eigentlich der Wert von dem, was du Miete zahlst, dir als steuerbares Einkommen angerechnet, aber nicht als Kapitaleinkommen. Es ist total wirr, wirklich wirr. Und eben, also die letzte Folge kann ich wirklich empfehlen. Es zeigt einfach auf, dass die GegnerInnen keine Argumente gegen das Prinzip, also oder gegen den Kern unserer Forderung haben, sondern einfach versuchen, mit irgendwelchen komischen Talking Points die Leute zu verängstigen. Also es ist wirklich so eine Angstmacherei mit diesem Eisberg, der eine Faust darstellt. Oder was sind die anderen Sujets noch? Es gibt noch eine Sichel und einen Hammer und...
Robin Hood.
Ah ja, Robin Hood, genau.
Der blind irgendetwas abschießt.
Ja, genau. Oh Gott, nein. Ich glaube, es gibt so 2 Arten von diesen Kampagnen, die die Rechten jeweils fahren. Entweder gibt es Sündenböcke, auf die man irgendetwas drauf pinnt, oder dann ist es wirklich so das Angstmachen von wegen eben, wir fahren die Wirtschaft an die Wand oder dann ziehen alle Reichen weg oder so. Und das ist einfach genau das, was wir jetzt wieder reinfallen mit dieser Kampagne. Dass die Rechten einfach irgendwelche gut klingenden Angstmachereien in die Welt posaunen, die aber keinen Halt in der Realität haben.
Funktioniert's?
Ja, also es ist eigentlich schon noch spannend, dass die Umfrageresultate von der SRG-Umfrage sind eigentlich relativ positiv für uns. Und was mich vor allem, also einerseits als Politikwissenschaftsstudent und andererseits auch als User-Mitglied, mega überrascht hat, ist, dass die Zustimmung auf dem Land extrem hoch war und auch in den älteren Alterskategorien, in den älteren Altersschichten, die älteren Generationen sind nicht komplett abgeneigt, weil es halt jetzt von der JUSO kommt. Was ja eigentlich ein Trend ist, den man bei JUSO oder grundsätzlich Initiativen von jungen Organisationen relativ häufig sieht. Oder? Und das sieht man bei dieser Initiative ganz und gar nicht. Und ich glaube, das zeigt einfach wirklich, dass wir mit der Forderung ins Schwarze getroffen haben. Und zwar ins Schwarze. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, was sonst der Grund ist, als dass wir einfach gemerkt haben, was die Leute beschäftigt. Und die Vermögensungleichheit ist ein Thema, das Leute beschäftigt.
Aber um jetzt trotzdem zurückzukommen auf die Gegenseite, funktioniert es denn sonst?
Ja, normalerweise funktioniert es eben, weil die Rechten schon in unserem Land schon lange gemerkt haben, dass sie gewisse Argumente einfach so als Totschlagargumente nutzen können. Wenn die FDP zum Beispiel schreit, ja, mit einer Forderung, dann gehen Arbeitsplätze kaputt oder dann ziehen Firmen weg, dann hat eine Forderung oder eine Initiative oder was auch immer schon von Beginn weg einen extrem schwierigen Stand. Und ich glaube, das führt einfach dazu, dass rechte Parteien einfach einen gewissen Vorsprung haben, weil sie halt sich nicht zu schön sind, um solche, sorry, wenn ich es gleich so sage, Bullshit-Argumente, Bullshit-Schleudern zu benutzen.
Aber wieso funktionieren sie? Also ich meine, wieso stimmt die Stimmbevölkerung sozusagen gegen sich selber, gegen mehr Ferien oder was weiß ich?
Es funktioniert wahrscheinlich, weil Menschen mit einem gewissen Wertesystem aufwachsen. Wir alle sind irgendwie geprägt worden von verschiedensten Einflüssen, sei das von unserer Erziehung, von unserem Umfeld und so weiter und so fort. Und hier, das ist, glaube ich, der richtige Moment, um den Begriff Hegemonie zu droppen. Hegemonie ist eigentlich die vorherrschende Stellung von einem Weltbild, von einer Macht oder was auch immer. Das ist das, was die Rechten halt einfach aktuell auf ihrer Seite haben. Wir leben in einer neoliberalen Hegemonie, wo gewisse Dinge wie zum Beispiel wirtschaftliche Prosperität oder grundsätzlich einfach Wirtschaftswachstum zum Beispiel als Nonplusultra angesehen werden. Und das darf man auf keinen Fall gefährden. Wenn man es nämlich macht, dann ist man ein Kommunist oder ein Weltverschwörer oder ein was auch immer. Drum haben einfach gewisse PolitikerInnen haben die Chance, um zu sagen, wir alle wissen, dass, Wirtschaftswachstum ist wichtig, kleine und mittlere Unternehmen sind die wichtigsten Dinge in unserer Gesellschaft. Und weil ich von der KMU-Partei sage, das ist schlecht für KMUs, dann ist es schlecht für KMUs und darum ist sie schlecht für uns alle. Und das ist einfach eine Situation, in der wir als Linke uns gerade nicht befinden. Und darum haben wir einfach grundsätzlich unsere Forderungen einen wesentlich schwereren Stand. Weil wir können nicht sagen, und versuchen mit einer, keine Ahnung, auch mit einer 99%-Initiative können wir nicht eine gesamte Hegemonie vom Zaun reißen, oder? Also wir können nicht versuchen, die zutiefst verinnersten Wertevorstellungen von Menschen von heute auf morgen aus ihnen rauszupressen. Und das zeigt sich einfach wirklich daran, dass man eben so eigentlich meines Erachtens offensichtliche Forderungen für die 99% verteidigen muss gegen diese Bullshit-Schleudern. Ich sag's nochmal. Und das führt einfach dazu, dass wir weniger gewinnen.
Okay, aber wie entsteht denn so eine Hegemonie? Also wo beginnt das? Wer kann dann überhaupt bestimmen, was alle glauben?
Ich glaube, da müssten wir nochmal so 1000 Jahre zurück in der Geschichte. Weil ich glaube, eine Hegemonie ist nicht etwas, das einmal bestimmt wird und dann ist das halt so. Meine Vorstellung von Hegemonie ist immer ein Ausdruck von Entscheidungen und von historischen Begebenheiten, die zusammen zu einer gewissen Vorstellung führen. Gramsci zum Beispiel, einer der wichtigsten Autoren zum Thema Hegemonie, hat gesagt, dass die vorherrschende Idee sich in allen Aspekten unseres Lebens widerspiegelt. Er hat gesagt, dass selbst wenn du in die Bäckerei gehst und dir ein Brot kaufst, wirst du irgendwie mit der Hegemonie konfrontiert werden. Und das stimmt irgendwie schon. Und ich glaube, darum ist es so...
Wieso?
Ja, du bezahlst mit einem Zahlungsmittel, das vom Kapitalisten definiert oder von KapitalistInnen definiert wurden. Du bezahlst einen Wert, der sich irgendwie anscheinend aus Angebot und Nachfrage definiert oder was auch immer. Du entscheidest, zu welcher Bäckerei du gehst, aufgrund des Wettbewerbs, der bestimmt hat, welches die beste Bäckerei ist und so weiter und so fort. Oder ich glaube, das sind alles so unterbewusste Faktoren, die halt einfach immer in unserem Leben einen gewissen Teil mitspielen. Und das hat er relativ früh erkannt und er hat dann gesagt, okay, um eine Hegemonie aufzubauen oder dann eine Gegenhegemonie aufzubauen, musst du in möglichst allen Feldern VertreterInnen haben, die versuchen, deine Hegemonie zu tragen. Er hat dann gesagt, dass selbst der Schuhmacher oder die Bäckerin oder keine Ahnung, einfach alle Menschen müssen oder in allen Berufsfeldern, in allen Freizeitaktivitäten, was auch immer, musst du Menschen haben, die sich irgendwie mit deiner Ideologie, mit deiner Hegemonie oder deiner Gegenhegemonie identifizieren, damit sie eigentlich in die Welt getragen wird. Und so entsteht eine Hegemonie, oder? Dass du Menschen hast, die konsequent deiner Hegemonie oder deiner Ideologie vertrauen und sie deine Ideologie in die Welt tragen und eigentlich Menschen unterbewusst damit konfrontiert. Und ich glaube, das sieht man ja auch im ganz Kleinen, wenn wir über, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich finde, es ist sehr schön, sehr illustrativ für die Situation. Wenn wir darüber sprechen, dass vor 20 Jahren noch fast kein Restaurant vegane Produkte angeboten hat und dann sehr wenige Menschen angefangen haben, sich vegan zu ernähren, und immer mehr Veganismus eigentlich gefordert haben und dann plötzlich in allen Aspekten des Lebens irgendwie Veganismus ein Teil war. Und jetzt gehst du in die Migros und hast, keine Ahnung, zwei Regale voller veganer Milchersatzprodukte. Und das ist noch nice, oder? Und so ist es meines Erachtens auch vergleichbar, jetzt habe ich gerade ein lustiges Bild, es ist vergleichbar mit einer allumfassenden Hegemonie. Das Bild, das ich im Kopf hatte, war ein Migros-Regal mit so Ideologieprodukten. So ein Hammer, eine Sichel. aber ja, ich glaube, das so entsteht oder so kann eine Hegemonie entstehen. Über lange Zeit. Langsam.
Okay, aber dann macht es ja eigentlich nur mäßig Sinn, dass wir über den Parlamentarismus funktionieren, wenn wir einfach alles unterwandern müssten, was ja total einfach wäre natürlich.
Parlamentarismus scheint auf den ersten Blick, wenn man es einfach nur so von außen an betrachtet, sehr verloren, oder? Weil eben die Hegemonie herrscht vor und wir können eigentlich nichts gewinnen, weil alles wird mit solchen Totschlagargumenten kaputt gemacht. Und ich glaube, dass Parlamentarismus alleine diese Hegemonie, die vorherrscht, auch nicht aufbrechen wird. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass Menschen auf gewisse Themen zu sensibilisieren, dass es eben nicht, dass nicht alles, was irgendwie, sagen wir, nicht total auf Marktfreiheit basiert oder so, dass das nicht die Wirtschaft kaputt macht. Dieses Verständnis, das kann man sehr gut mit parlamentarischer Arbeit leisten. Eben, nicht, es wird nicht reichen, um die Hegemonie zu zerstören. Aber ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bevor ich zu dieser Podcast-Aufnahme gekommen bin, war ich noch bei meiner Zahnärztin. Und wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und ich weiß, dass sie nicht links ist. Ich bin mir fast sicher, dass sie das letzte Mal bei den Nationalratswahlen die FDP-Liste gewählt hat. Und dann irgendwann sagt sie, ah ja, wir stimmen ja am 26. September über etwas mega Wichtiges ab. Und mein erster Gedankengang war, ah ja, sie meint die Ehe für alle. Weil, also, ja, das ist halt so ein, ein Thema, das jetzt gerade mega viel diskutiert wird, und eine Person, die FDP wählt, könnte jetzt da auch noch etwas drüber sagen, oder? Und dann meint sie, ja, diese 99%-Initiative. Da muss man doch einfach ja sagen. Und es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass ein Mensch, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie megapolitisch aktiv ist. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie Parteimitglied oder irgendwie Mitglied in einer politischen Organisation ist oder so. Aber dass ein Mensch, der sich nicht jeden Tag mit Politik auseinandersetzt, einfach so über das Thema der Vermögensverteilung in der Schweiz und dass eben zum Beispiel 0,01% der Schweizer Bevölkerung 10-12% der Vermögen besitzen, dass sich dieser Mensch damit auseinandersetzt, das ist schon sehr hilfreich im Aufbau einer Gegenhegemonie. Und ich glaube, dass genau diesen Aspekt vom Aufbau einer Gegenhegemonie, diesen Aspekt können wir mit Parlamentarismus erreichen. Es wird nicht reichen, um um die ganze neoliberale Hegemonie auf den Kopf zu stellen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Also kein Systemwandel durch Initiative.
Ein Aspekt, den wir über den parlamentarischen Weg ganz konkret angehen können, ist die Bildungspolitik. Früher habe ich mich recht viel mit Bildungspolitik auseinandergesetzt, weil ich in dem Bereich gearbeitet habe. Und mega viele Menschen haben mir dann gesagt, ach, so langweilig und da machst du ja nichts und dann redest du über, keine Ahnung, Budgets von Schulen und blö. Ist halt nicht so, sondern du sprichst auch darüber, wie Menschen zum Beispiel politische Bildung erfahren dürfen. Und in der Schweiz ist es jetzt gerade so, dass einfach Lehrpersonen dieses Neutralitätsgebot haben. Also zum Beispiel im Bildungsgesetz vom Kanton Zürich steht, dass Schulen und alle affiliierten Organisationen müssen Partei- und inhaltspolitisch und konfessionell neutral sein. Und Neutralität ist halt wie ein Maulkorb, weil alles ist nicht neutral oder nichts ist wirklich neutral, oder? Und da irgendwie dann zum Beispiel mit Kampagnen, die SVP mal gefahren ist, von wegen linke Lehrpersonen oder linke Lehrer, wie war das? Wo sie irgendwie eine Liste mit Lehrpersonen, die irgendwie linke Inhalte in ihren Unterricht eingebunden haben, öffentlich bloßgestellt haben, oder? Das ist einfach so, das verhindert, dass Menschen irgendwie sich überhaupt getrauen, etwas zu sagen, oder? Und wenn man da einen Fortschritt machen kann und zum Beispiel eben den Lehrpersonen Kontroversität zulässt, dass man zum Beispiel ein Thema, das kontrovers ist, in unserer Gesellschaft auch kontrovers darstellt, dann haben wir auch einen mega wichtigen Schritt erreicht. Und das kann man über den Parlamentarismus erreichen, weil dann werden viel mehr Menschen plötzlich von einem Tag auf den anderen mit irgendwelchen Inhalten, die eigentlich für uns sprechen, zum Beispiel wenn man Vermögensungleichheit im Unterricht thematisieren würde, oder, und Menschen dann eigentlich mit diesen Verhältnissen sich auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das würde uns auch extrem helfen im Aufbau einer Gegenhegemonie.
Wollen wir wirklich eine Gegenhegemonie? Wollen wir nicht so, dass Menschen selbstständig nachdenken können und niemand ihnen sagt, wie sie denken sollen?
Ich glaube, grundsätzlich ist die Frage berechtigt. Und gute Frage. nein, aber ich glaube, grundsätzlich wäre es eigentlich schon das Ziel, dass jeder Mensch sich mit jedem Thema selbstständig und informiert und was auch immer auseinandersetzen kann, oder? Aber es ist wie eine Art, eine Denkhilfe, könnte man glaube ich sagen, oder? Ich glaube, wenn du dir zu jedem Inhalt, zu jeder Frage, die du dir jeden Tag stellen musst, von Grund auf selber Gedanken machen musst und alles abwägst und was auch immer, dann würdest du irgendwann an einem Herzinfarkt sterben, weil du dir so viele Gedanken zu so vielen Dingen machen musst. Es ist wie zu sagen, ja, ich bin in keiner Partei, weil ich mache mir selber Gedanken. Hey, sorry, aber zum Beispiel vor einem halben Jahr haben wir, glaube ich, im Kanton Zürich über das Verkehrsgesetz abgestimmt oder so. Ich hatte keine Lust und keine Zeit, mich darüber damit auseinanderzusetzen. Dann bin ich auf die Webseite der SP und habe geschaut, was stimmt die ab. Dann bin ich auf die Webseite der User, habe gesehen, dass die User was anderes abstimmt. Und dann habe ich abgestimmt, wie die User abgestimmt hat. Oder? Und ich glaube, so geht's auch mit einer Hegemonie. Selbstverständlich, wenn du dir selber Gedanken zu Themen machen kannst und wirklich ohne irgendwelche äußeren Einflüsse zu einem eigenen Schluss kommst, cool, mach das. Aber ich glaube, eine Hegemonie ist wie eine Denkhilfe. Und solange wir diese Denkhilfe nicht kontrollieren, solange wir diese Denkhilfe nicht mindestens auch beeinflussen können, haben wir einfach keine Chance, unsere Welt zu verbessern.
Die ganze Welt soll eine große linke Bubble werden.
Ja, eigentlich schon. Also weißt du, ich habe, ich glaube, vor kurzem habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, weil ich mich über irgendeinen Dude aufgeregt habe, so einen richtigen Cis-Dude. Und dann haben wir darüber gesprochen, wahrscheinlich gäbe es gar keine solche Menschen, wenn jeder Mensch mal so die Wholesomeness von einer linken Community gespürt hat. Oder? Ja, das ist...
Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich gäbe es immer noch Arschlöcher.
Ja. Schade. Also gut, dann wären wir schon fast am Schluss. Und wie gesagt, Timothy sitzt sehr oft in unseren Aufnahmen. Darum frage ich ihn jetzt nicht, was er undemokratisch in der Welt so durchboxen würde, sondern passend zum Thema und vielleicht ein bisschen eine Challenge. Deine Utopie, aber nur in drei Sätzen.
Ja, das ist wirklich eine Challenge, weil ich...
Satz 1.
Nee, ich rede gerne über meine Utopie. Also jetzt Satz 0, hä? Meine Utopie ist eine Welt, in der sich jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten einbringen kann und jedes Menschen Bedürfnisse befriedigt werden. So frei nach dem sozialistischen Leistungsprinzip.
Total zufällig.
Ja, total zufällig.
Also brauchst du Satz 2 und 3 noch?
Nein. Gut, ah, doch, Satz 2. Außerdem haben sich alle Menschen lieb und es gibt keine Arschlöcher. Das war Satz 2. Satz 3, den schenke ich dir.
Das ist lieb. Vielen Dank. Dann schenke ich euch allen den letzten Satz. Nein, vielen Dank. Schön, warst du hier.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Falls ihr Fragen, Wünsche, Kritik, Anmerkungen etc. Habt, könnt ihr uns die gerne schreiben. Ihr findet uns auf rotfunk.ch oder auf Insta. Dort müsst ihr einfach rotfunk-zürich eingeben. Und bis zum nächsten Mal. Stimmt alle ja am 26. September. Ciao!